Willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe und heute geht es um das Thema KI in der Psychotherapie. Ich spreche mit Leon Langer, er ist Co-Founder des Health-Tech-Startups VIA und hat eine Software speziell für PsychotherapeutInnen entwickelt. Viel Spaß mit dieser Folge. Leon, eine aktuelle Studie sagt, dass fast die Hälfte aller Menschen mit psychischen Problemen die KI nutzen, ChatGPT für ihre therapeutische Unterstützung verwenden. ChatGPT ist damit möglicherweise der größte Therapieanbieter, ja, weltweit, kann man so sagen. Ihr habt euch mit eurem Unternehmen dafür entschieden, eine App zu bauen, die eben nicht die Endkunden bedient, sondern Therapeuten dabei unterstützen soll, besser sozusagen ihre Arbeit umzusetzen. Was ist dir denn eigentlich durch den Kopf gegangen, als du das erste Mal diese Zahl gelesen hast, dass ChatGPT so einen massiven Stellenwert schon einnimmt im Bereich der Therapie?
Ich meine, es war absehbar, dass ein Chatbot für allerlei Dinge genutzt wird und wenn man irgendwelche persönlichen Themen hat, dann spricht man eben auch darüber und dann rutscht man eben schnell in Lebenstipps rein und von Lebenstipps ist so eine slippery slope in dann irgendwann auch Psychotherapie, weil man dann irgendwie an eigene psychische Probleme kommt, die sich eben durch die Themen, die man im Alltag hat, äußern. Und deshalb war es klar, dass es dann eben dafür auch genutzt wird. Und ich glaube, ein Problem, also das ist einer der Gedanken, die man hat oder die auch durch die Presse dann natürlich ging, weil das relativ offensichtlich ist, ist, dass die Anreize nicht ganz perfekt aligned sind, also nicht perfekt in Linie sind zwischen dem, was eigentlich der Anreiz eines Psychotherapeuten ist, nämlich einen Behandlungserfolg zu erzielen und dem Anreiz, den ChatGPT hat als Produkt, was das Hauptanliegen von ChatGPT ist erstmal den Nutzern zu gefallen. Das ging dann auch vor ungefähr einem Jahr. Man kann ja auch bei ChatGPT Daumen hoch, Daumen runter drücken, sagen, gefällt mir die Antwort oder gefällt sie mir nicht. Und man hat dann natürlich einen Bias als Nutzer, eher zu sagen, die Antworten gefallen mir, in denen meine Sichtweise der Welt, das, was ich für gut und richtig halte, auch so bestätigt wird oder indem mir geschmeichelt wird, kann man sagen. Und das ist im Trainingsprozess von den Modellen hinter ChatGPT wird so ein Nutzerfeedback auch mit berücksichtigt. Mhm. Und das macht die Modelle eben, bringt sich zu Tendenz, eher Antworten zu geben, die den Nutzern gefallen wird. Mhm. Und das heißt, sie geben eher Antworten, die deine Sichtweise bestätigen und sagen, das kennt man dann eben, man macht eine Aussage, und dann steht als erstes, ja, absolut, tolle Frage, du hast genau richtig, dein Partner liegt falsch und muss sich bei dir entschuldigen. Solche Antworten gibt ChatGPT eher, einfach aufgrund von deren Anreizen. Mhm. Und das ist jetzt erstmal im normalen Leben nicht direkt ein großes Problem, ja, wenn ChatGPT einem sagt, ja, du hast recht in der Situation. Aber wenn es dann um wirklich psychische Störungen geht, oder Themen, in denen es eben gerade nicht darum geht, die Person jetzt direkt darin zu validieren, sondern eher das Gegenteil an gewissen Stellen zu machen, da ist ChatGPT dann oftmals nicht das richtige Instrument dafür, weil es eben nicht so trainiert ist.
Ja, du sagst jetzt einerseits, der Psychotherapeut, der hat eine ganz andere Intention, wenn er mit Menschen spricht, die sozusagen dann auch Hilfe brauchen und sich psychologisch beraten lassen wollen. Und ChatGPT hat sozusagen, die KI hat da andere Absichten. Wie stellst du dir das vor? Wie funktioniert das eigentlich? Das ist nicht auch irgendwie merkwürdig, dass Menschen auf einmal mit so einer künstlichen Intelligenz auch über psychische Probleme reden? Warum tun die das überhaupt?
Ich meine, es ist halt einfach verfügbar. Ja, es ist, bietet natürlich sehr informative Antworten. Also ChatGPT hat ja OpenAI hat eine Auswertung gemacht, wofür wird ChatGPT benutzt? Mhm. Und da gibt's vielerlei Anliegen, also Rezepte sich raussuchen, Google ersetzen, also suchen, normale Rechercheaufgaben, aber eben auch so alltägliche Anfragen, wenn man im Alltag auf irgendein Problem stößt, das man jetzt gerade lösen möchte. Und da rutschen dann natürlich eben auch so psychische Sachen rein. Mhm. Also ich glaube, das ist sozusagen ganz, ganz normal, wenn man diese Angewohnheit entwickelt. Ich habe gerade irgendwie eine Frage und dann statt jetzt zu googeln zum Beispiel und Artikel zu irgendwas zu finden, frage ich das direkt ChatGPT. Diese Angewohnheit bekommt man und dann hat man irgendwann vielleicht einen Gedanken, ja, der einen beschäftigt, was mit der mentalen Gesundheit zu tun hat. Mhm. Und fragt dann eben auch mal ChatGPT. Mhm. Man hat vielleicht einen Streit mit einer Person, eine schwierige Situation im Alltag und fragt dann ChatGPT, weil man diese Angewohnheit entwickelt hat. Mhm. Also so kommt das, glaube ich, ganz natürlich. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die das ganz bewusst so aussuchen als mentalen KI-Therapeuten. Ja.
Ich glaube, diejenigen, die eben KI regelmäßig nutzen, die tun das ja auch aus einer bestimmten Motivation. In der Regel ist es halt nützlich, man kommt schnell an Informationen. Die klassischen Beispiele hast du schon genannt. Man will vielleicht ein Rezept finden, man möchte Informationen zu einem bestimmten Thema haben und kommt dann eben auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben, wie du schon sagst, an die sehr persönlichen Themen, die man dann auch besprechen möchte. Man könnte jetzt ja unterstellen, dass das wahrscheinlich dann auch funktioniert, weil es den Menschen auch auf eine gewisse Art und Weise hilft. Würdest du das so auch teilen, diese Einschätzung?
Also wenn es um das Thema psychische Gesundheitsversorgung geht, dann ist es halt etwas komplexer. Also ich glaube, der Punkt, wo die Unterscheidung dann eben ist zwischen dem, was eine psychotherapeutische Zielsetzung ist und zwischen dem, was das primäre Ziel von ChatGPT ist, ist, was ist eigentlich das die Metrik, die Erfolgsmetrik, die wir benutzen, was möchten wir hiermit erreichen? Und bei ChatGPT ist eine Metrik ist, wie nützlich ist das Modell, wie misst man das, indem man die Nutzer fragt, hat diese Antwort mir gefallen oder nicht, hat sie mir geholfen oder nicht? Und da bekommt man eben diesen Bias rein, dass Nutzer eher Antworten liken, die ihnen gefällt und die ihnen persönlich schmeichelt. Da bekommt man eben diesen Bias rein, der dann in der Psychotherapie, das ist auch in der Ethikrichtlinie von Psychotherapie, ist es ein No-Go, dass man dem Patienten schmeichelt, also zumindest mit dieser Formulierung. Und da gibt's auch eine Studie, die das untersucht hat, dass selbst wenn KI-Chatbots in gewissen Teilen hilfreich sein können, dass es eben gegen manche Ethikrichtlinien verstößt, zum Beispiel bei der Schmeichelei. Das ist bei, ich sag mal, wenn man eine kleinere psychische Probleme hat, ist das nicht unbedingt ein Riesenproblem. Mhm. Aber gerade bei vulnerablen Patienten, die, sag ich mal, zu Suizidalität neigen, zu Psychosen, zu Schizophrenie oder einfach zu sehr ausgeprägten psychischen Störungen, kann diese Schmeichelei dann, ist einfach sehr problematisch, sehr gefährlich, weil es die psychischen Probleme dann verstärken kann. Und das ist eben eine ganz andere Zielsetzung. Also die Metrik bei ChatGPT, die Haupterfolgsmetrik ist, wie nützlich, also hilfreich, also wie sehr gefallen dem Nutzer die Antworten. Dazu kommen weitere Metriken, wie lange bleibt der Nutzer auf der Plattform, wie oft kommt er zurück, so ein bisschen wie bei Social Media, was dann eher dazu führt, dass man optimiert, den Nutzer da drin zu behalten in diesem System. Bei der Psychotherapie ist die Erfolgsmetrik nachhaltig, langfristig, über mehrere Monate und Jahre hinweg eine Symptomreduktion zu erzielen, über einen ganz anderen Zeitraum. Ja, das ist einfach eine andere Zielsetzung.
Wenn da sozusagen tatsächlich Verstöße gegen ethische Grundprinzipien stattfinden, müssen wir dann nicht eigentlich mehr tun, um auch diese Tools zu regulieren oder zu reglementieren? Also, oder wird da schon vielleicht auch was gemacht, dass man eben Menschen, die psychologische Hilfe sich suchen, vielleicht dann auch an Dritte weitergeleitet werden oder dass man bestimmte Mechanismen dort hat, um eben sozusagen diesen Schaden, der ja auch dann einfach entstehen kann, auch ein ganz persönlicher, sehr, sehr sozusagen schwerer Schaden zum Teil ja auch. Also wir kennen ja auch die Geschichten eben, wo auch Interaktion mit KI-Bots zu Suizidalität geführt hat, um eben das zu verhindern. Muss da nicht mehr getan werden oder wird da schon genug getan?
Also es gibt auf EU-Ebene gibt es diese EU-KI-Verordnung, das geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich glaube, es gibt natürlich auch auf der Medizinproduktseite viel Regulierung, also was ist ein Medizinprodukt und was müssen die für Qualitätsrichtlinien erfüllen, und das reguliert das sicherlich schon stark genug. Natürlich fällt aber ChatGPT zum Beispiel oder andere KI-Chatbots nicht unter diese Regulierung, weil sie eben von sich selber nicht behaupten, sie sind ein Medizinprodukt, natürlich, und sind sie primär auch nicht, wären, sondern eher off-label oder ist das falsche Wort, einfach entgegen der eigentlichen Zweckbestimmung werden sie eben dafür genutzt, weil es da so reinrutscht wahrscheinlich meistens.
Also es ist eine Art Lücke irgendwie, die wir da haben, oder?
Ja, ich denke schon. Ja, ich denke, das werden die Unternehmen wahrscheinlich auch wissen und einerseits solche Guardrails einbauen, die das dann frühzeitig erkennen, aber da bekommt man wahrscheinlich sehr schwierig eine 100%ige Erfolgsquote mit rein. Andererseits werden die vielleicht auch in die Richtung Medizinprodukte etwas entwickeln. Für andere Unternehmen bietet sich da natürlich auch eine Chance, die sowas anbieten möchten. Mhm. Und natürlich ist aber weiterhin die primäre Versorgung in der psychotherapeutischen Gesundheitsversorgung, sind die Psychotherapeuten selber. Da besteht aber natürlich trotzdem die Hürde, dass man da erstmal aktiv sich auf einen Platz bewerben muss oder auf die Suche nach einem Therapieplatz begeben muss, um dann in die Psychotherapie zu kommen. Da entsteht, denke ich, die Lücke, dass das oftmals diese Hürde etwas höher ist, als ChatGPT zu öffnen.
Ja.
Und da entsteht dann die Problematik. Ja.
Da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Also jeder, der weiß, wie schwer das ist, sozusagen so einen Platz beim Psychotherapeuten zu bekommen, der kennt dieses Problem. Man hat vielleicht ein Bedürfnis nach Hilfe, aber wir können es schlichtweg als Gesellschaft gar nicht umsetzen, jeder und jedem entsprechend zu helfen. Und du hast es ja eben auch schon beschrieben, ne? Es ist oft so, dass es ja vielleicht so ein Kontinuum ist und nicht immer ganz trennscharf gesagt werden kann, ja, ab wann ist dann sozusagen eigentlich die Interaktion mit ChatGPT Therapie und wo ist es vielleicht auch nur eine Hilfe im Alltag? Also ne, wir haben ja angefangen mit den Kochrezepten, die ich mir holen kann, vielleicht auch mal einen Tipp zu, ich habe einen Streit mit meinem Liebsten, wie kann ich den vielleicht irgendwie besser oder anders lösen? Und das kann ja dann sozusagen graduell weitergehen zu immer schwierigeren Punkten. Und da meine Frage, neben sozusagen den Risiken, die wir natürlich eben besprochen haben und vielleicht auch im Bedarf nach mehr Regulierung, siehst du auch dann eben da die Nutzen, eben genau das sozusagen abzufangen? Also ist KI nicht uns irgendwie dann auch, obwohl es einerseits ein Problem ist, nicht auch ein Helfer, weil wir diesen Bedarf vielleicht auch anders jetzt nochmal begegnen können?
Also theoretisch zur frühzeitigen Erkennung kann es sicherlich einen Teil dazu beitragen, wenn man ChatGPT oder einen anderen KI-Chatbot so häufig benutzt, dass in die Richtung psychotherapeutische Gesundheitsversorgung geht, dann wäre natürlich optimal, wenn diese Chatbots ihre eigenen Grenzen erkennen und sagen, hier wäre jetzt mal die Stelle, eine professionelle Beratung, einen Psychotherapieplatz in Betracht zu ziehen oder ein Erstgespräch in Anspruch zu nehmen. Das hätte natürlich dann beidseitigen Vorteil. Einerseits, dass es eine klare Abgrenzung gibt und KI-Chatbots nicht Aufgaben übernehmen, für die sie nicht qualifiziert sind und auch nicht die richtigen Anreize für haben in deren Training. Und gleichzeitig ist auch noch zur frühzeitigen Erkennung von psychischen Problemen oder psychischen Störungen dazu beiträgt. Also das hätte natürlich den beidseitigen Vorteil, wenn diese Guardrails gut funktionieren.
Okay. Ja. Lass uns über dein Unternehmen sprechen, über VIA. Ihr habt euch ja ganz bewusst dafür entschieden, kein KI-Produkt für den Endnutzer im Bereich der Psychotherapie zu bauen. Also keinen ChatGPT-artigen Chatbot, der bei psychischen Problemen hilft, sondern ihr habt gesagt, wir wollen eigentlich die TherapeutInnen unterstützen bei ihrer Arbeit. Wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung? Was ist vielleicht auch eure Gründerstory?
Genau, es hat eigentlich verschiedene Gründe. Also wenn man aus der Technik kommt, dann ist es oftmals etwas aufregender zu sagen, wir bauen hier einen virtuellen Therapeuten. Mhm. Das ist das wahrscheinlich das für viele, die aus dem Bereich KI-Technik kommen, finden das reizvoll als Aufgabe, als cooles Technikprojekt. Wenn man sich den Markt anguckt und auch die Studienlage in der Psychotherapie, dann sieht man, Psychotherapie ist sehr, sehr wirksam, hat eine hohe Effektstärke. Wenn man das aufbricht, was sind die Wirkfaktoren, dann ist eigentlich in allen Studien, da gibt es verschiedene Sichtweisen, aber eigentlich durch alle Studien hinweg ist die therapeutische Allianz der stärkste oder einer der stärksten Wirkfaktoren. Das heißt, die Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin ist der stärkste Wirkfaktor. Wenn man damit mal anfängt als Grundlage, dann aus unserer Sicht macht es dann keinen Sinn, den stärksten Hebel, den wir aktuell haben, zu versuchen zu umgehen und neu zu bauen, sondern dann macht es Sinn zu sagen, das ist der stärkste Hebel, den wir haben, sind die existierenden Behandelnden, weil die therapeutische Allianz einer der stärksten Wirkfaktoren ist. Also lass uns die Technik nutzen, um diesen Hebel noch stärker zu machen, den stärksten Hebel, den wir haben, zu unterstützen. Das ist eine Grundprämisse. Das andere ist, dass wir die Behandelnden schon haben. Also es gibt 50.000 Psychotherapeuten in Deutschland, die sind schon im Markt, in der Gesundheitsversorgung, machen das tagtäglich, können tagtäglich Patienten betreuen, behandeln und das nachgewiesenermaßen effektiv und wirksam. Mhm. Und die haben reale Probleme, die wir lösen können mit der Technik. Das heißt, ganz pragmatisch können wir da schnell einen großen Effekt haben.
Okay, wie sieht das konkret aus? Also wie helft ihr Therapeutinnen bei ihrer Arbeit?
Also Psychotherapeuten verbringen einen großen Teil ihrer Zeit, ungefähr, es kommt auch je nach Studie darauf an, aber ungefähr ein Viertel bis ein Drittel mit administrativen Aufgaben, unter anderem Dokumentation und Berichtswesen. Das heißt, während einer Psychotherapiestunde und nach der Psychotherapiestunde müssen die Therapeuten dokumentieren, was ist geschehen in der Stunde, also eine Sitzungsnotiz erstellen. Das ist einerseits rechtlich verpflichtend, andererseits für die Behandlung natürlich notwendig, dass man eine gute Dokumentation hat über den Therapieverlauf, über den Patientenfall. Das ist bisher manuelle Schreibarbeit gewesen, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sehr viel Fokus und mentale Kapazitäten während der Stunde und nach der Stunde in vielen Fällen. Und dann muss zu einem späteren Zeitpunkt aus diesen Sitzungsnotizen ein psychologischer Bericht erstellt werden für unterschiedliche Zwecke, für Versicherungen, für Anträge, einen Entlassbericht, also ein Entlassmanagement. Und das dauert mehrere Stunden pro Bericht. Mhm. Und insgesamt kann man da sagen, das kommt eben drauf an, aber es können 10 bis 20 Stunden im Monat sein, die man sich dafür blocken muss entweder. Das heißt, man sagt, viele Psychotherapeuten sagen,
when life happens and you need care fast, you can tell a doc that. Need help navigating big changes? You can tell a doc that too. From checkups to check-ins and everything in between, for your physical health or for your mental health, you can tell a doc all that. We've got doctors, therapists, specialists, and coaches all available by web or app. Get started today at teledochealth.com. That's teladochealth.com.
Den ganzen Montag zum Beispiel mache ich Berichte und Notizen oder den ganzen Sonntag. Viele sind selbstständig, machen das dann am Wochenende. Und da haben wir gesehen, das ist Schreibarbeit. Ja. Psychotherapie ist hauptsächlich Sprache und das können Sprachmodelle natürlich gut verarbeiten. Und Zusammenfassen von Informationen, von großen Datenmengen, darin sind Sprachmodelle eben sehr gut. Und deshalb haben wir eine KI-Assistenz entwickelt, die Psychotherapiegespräche aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Das heißt, automatisiert ein Sitzungsprotokoll erstellt. Das muss natürlich noch gegengelesen und überprüft und korrigiert werden, freigegeben durch den Behandelnden. Und dann kann später daraus eben auch ein Bericht erstellt werden. Und das reduziert dann eben Zeit beim manuellen Schreiben von Sitzungsprotokollen, beim manuellen Schreiben von Berichten. Ersetzt es nicht, aber reduziert da erheblich Zeitaufwand. Und es hilft natürlich auch bei der Sitzungsvorbereitung, wenn man auf einen Blick einen schnellen Überblick über den Patientenfall hat, über die letzte Stunde, über den gesamten Therapieverlauf, bei KI dann natürlich besser die relevanten Informationen schnell abstrahieren und an die richtige Stelle bringen kann.
Okay, ja. Also vielleicht kann man im Prinzip sagen, ihr versucht diesen bürokratischen Overhead, der entsteht, für einen Therapeuten effizienter zu gestalten und ein Stück weit auch zu automatisieren.
Im Grunde das Gegenstück zum virtuellen Therapeuten ist der virtuelle Assistent, also die meisten
Psychotherapeuten. Der virtuelle Assistent des Therapeuten
sozusagen. Der virtuelle Assistent für den Therapeuten, ja? Genau, ja, ja. Richtig. Daher auch tatsächlich der Name VIA, virtuelle Assistenz, okay, für die Psychotherapeuten. Und die meisten Arztpraxen haben ja oft so eine Praxisassistenz. Das kennt man, wenn man in die Arztpraxis geht. Psychotherapeuten haben das nicht. Die sind in aller Regel alleine in ihrer eigenen Praxis oder in der Praxisgemeinschaft, aber haben keine Assistenz. Und diese Assistenz möchten wir durch KI für die Psychotherapeuten bringen.
Wie bist du persönlich auf das Thema gekommen? Wieso hast du ein Health-Tech-Startup gegründet?
Es hatte unterschiedliche Hintergründe. Ich habe auch mal in dem Bereich früher im vorletzten Job gearbeitet, in dieser Branche, und habe dann im letzten Job im Bereich KI gearbeitet, da einen Kollegen kennengelernt, Manuel, mein Mitgründer. Und wir haben beide tatsächlich Lebenspartnerinnen, die Psychotherapeutinnen sind.
Okay.
Und darüber haben wir das mitbekommen und eigentlich ja abends nach der Arbeit immer von denen gehört, wie die über die gleichen Probleme gemeckert haben, nämlich beide über die Dokumentation und das Berichtswesen und wie viel Zeit darauf geht, auch Geld, weil oftmals dann eben doch Therapiestunden, also Therapietage geblockt werden, die man eigentlich mit Patienten verbringen könnte. Die Dokumentation im Berichtswesen ist natürlich nicht im gleichen Maße abbrechenbar. Und haben dann gesehen, weil wir im Bereich KI gearbeitet haben, das wäre eigentlich mit der heutigen Technik schon lösbar.
Bist du eher Techie?
Natürlich Interesse dafür, aber ich bin selber kein Programmierer. Also nicht die App selber programmiert, sondern da haben wir noch einen dritten Mitgründer, der aus dem Bereich Künstliche Intelligenz kommt und tatsächlich auch vorher schon im Bereich an der Schnittstelle Künstliche Intelligenz und Medizin gearbeitet hatte, hatte im Bereich Onkologie ein ähnliches Produkt schon entwickelt und so ist dann das Kernteam zusammengekommen.
Und wie bist du auf die, wieso gründen? Also was hat dich gereizt daran?
Also wir hatten ganz konkret dieses Problem gesehen bei unseren Lebenspartnerinnen und ich kannte den Markt auch schon eben aus dem vorletzten Job und wusste schon, dass dass es viele Psychotherapeuten gibt in Deutschland, die wenig Tools haben, die sie konkret in dem Alltag unterstützen. Es ist schon anders als in anderen medizinischen Branchen, weil wahrscheinlich die anderen Branchen sind ein bisschen größer. Die Psychotherapie wurde lange als Nische etwas vernachlässigt, würde ich sagen, etwas übersehen. Deshalb wusste ich schon, da gibt es ein Problem und das wird nicht bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient. Und in dem vorherigen Job hatten wir da gearbeitet im Bereich neue Produkte in neuen Märkten zu entwickeln und hatten diesen Prozess schon mehrmals gemacht, wie man das von Anfang an dann eine Idee auch validiert und dann auch groß macht.
Also du hattest irgendwie Erfahrung mitgebracht, wie man so ein neues Geschäft entwickelt und vielleicht auch in den Markt bringt?
Wie man ein neues Produkt entwickelt, vom Prototypen zu professionell dann Teams aufbauen.
Ja. Wie fühlt sich das an, gerade als Gründer von einem KI-Startup?
Ja, also es ist die richtige Zeit auf jeden Fall für die Technik. Es hat natürlich extrem viel Rückenwind, extrem viel Dynamik ist da drin in der Technik. Die Basismodelle, die in der KI oder die Technik, die Wissenschaft da, bewegt sich extrem schnell. Das macht es unglaublich spannend, weil man kann die Dinge, an denen man jetzt scheitert, technisch im Produkt, da kann man schon absehen, dass in ein, zwei Jahren die Technik so viel weiter ist, dass man diese Themen dann lösen kann und dass man wirklich am Cutting Edge ist. Also, dass man Dinge, die man sich jetzt gerade erst vorstellen kann, dass man, wenn man jetzt anfängt, daran zu arbeiten, den Rückenwind hat, weil die Technik sich so schnell entwickelt, dass man da in ein, zwei Jahren wirklich innovative Funktionalitäten bieten kann, die vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht möglich gewesen wären.
Wie ist so die Resonanz von Therapeutinnen? Seid ihr stark nachgefragt?
Tatsächlich bekommen wir extrem schönes und gutes Feedback, weil tatsächlich diese Probleme seit Jahrzehnten eigentlich bekannt sind und einfach ungelöst waren. Also die meisten Psychotherapeuten haben wirklich sich entweder einen Wochenendtag geblockt, den Sonntag für Berichte und Notizen nachholen, oder viele Überstunden gemacht oder wirklich Patientenstunden ausfallen lassen müssen. Man hat ja in der Regel 50 Minuten Therapiestunde, hat dann 10 Minuten Zeit bis zur nächsten Stunde. Darin muss man essen und trinken, einmal durchatmen und sich auf den nächsten Patienten vorbereiten, den letzten verdauen noch, die letzte Stunde vielleicht mal auf Toilette gehen und eben dokumentieren. Ja, und das schafft eigentlich keiner. Und deshalb bekommen wir super viel Feedback, dass dieses Problem jetzt gelöst wurde, dass die Therapeuten wieder mehr Spaß an der Arbeit haben, weil der Burnout oder die Arbeitsbelastung reduziert wurde, mehr Zeit und Fokus für die Patienten da ist. Da bekommen wir wirklich super viel schönes Feedback und dementsprechend findet wir gerade auch großen
Anklang.
Anklang, ja, wird immer mehr und mehr genutzt in Deutschland und zum Beispiel im Januar haben wir 50.000 Sitzungsprotokolle erstellt. Mhm. Haben jetzt vor zwei, drei Wochen mal kurz uns angeschaut in die Systemlogs. 50.000 Sitzungsprotokolle. Wenn man davon ausgeht, dass man 2 Minuten Zeit spart pro Sitzungsprotokoll, das man mit VR erstellt, was relativ konservativ geschätzt sind, weil das sind ein, zwei Seiten. Dann sind das 100.000 Minuten, also ungefähr 1.600, 1.700 Arbeitsstunden, die gespart wurden mit VR nur im Januar.
Du hast eben berichtet, ihr bekommt total viel positive Resonanz von Therapeutinnen, die eure Technologie nutzen. Gleichzeitig hat das natürlich nicht nur Implikationen für die eure primären Kunden, nämlich die, die in den Praxen arbeiten, sondern eben auch für deren Patienten. Was ist denn das Feedback, was ihr von denen bekommt, dass da auf einmal KI mit in diesem Prozess involviert ist?
Also die Einverständniserklärung der Patienten ist auch eine Voraussetzung für die Nutzung von VIA. Wir helfen da, stellen da ein paar Materialien zur Verfügung, ein Handout für Patienten, dass die informiert sind, eine Datenschutzerklärung, eine Einverständniserklärung und informieren da über die Therapeuten. Das ist deren Verantwortung, aber helfen da bei der Informierung zu VIA. Und wichtig ist natürlich, dass es ein solides Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept gibt. Und wir sind da in einer glücklichen Position in Deutschland, dass es hier natürlich eine gute Regulatorik gibt. Mhm. Es gibt einen Gesetzesparagraphen zum Einsatz von Cloud-Software im Gesundheitswesen. Und der setzt strenge Sicherheitsstandards voraus, die von externen Stellen, von Wirtschaftsprüfern testiert werden müssen, attestiert werden müssen in kontinuierlichen, regelmäßigen Audits. Das ist, es gibt die Deutsche Bundesbehörde für Cybersecurity, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Mhm. Die haben da speziell eine Sicherheitsnorm entwickelt für den Einsatz eben von Software im Gesundheitswesen. Das nennt sich C5. Mhm. Das sind über 120 Sicherheitsvorschriften, in denen definiert wird, was muss man eben an Sicherheitsvorschriften erfüllen als Unternehmen, damit es sicher genug ist, dass dieses Software-System dann im Gesundheitswesen Patientendaten verarbeitet.
Mhm. Okay.
Dazu zählt dann eben Kryptografie, also wie die Daten verschlüsselt sind, physische Kontrollen, Löschungsfristen, rechtliche Sicherheit und 115 weitere. Und das muss von Wirtschaftsprüfern, wie gesagt, nachgewiesen werden. Und das ist der zentrale Sicherheitsstandard, den wir erfüllen nachweislich. Dann gibt es noch weitere Sicherheitsstandards. Das ist sozusagen die Basis, dass es einfach ein extern validiertes Sicherheitskonzept gibt. Dazu agieren wir natürlich mit dem Prinzip der Datenminimierung. Das heißt, es werden sämtliche Daten vollständig unwiderruflich gelöscht, wenn sie nicht mehr therapeutisch notwendig sind, sowas wie die Audiospuren und Transkripte. Und das ist die Basis und schafft dann das Vertrauen, dass VIA sehr gut angenommen wird von der Patientenseite. Okay. Und es gibt einige Therapiefälle, in denen das dann keinen Sinn macht, das einzusetzen, aber das ist wirklich die Minderheit.
Also es ist schon so, dass die Mehrheit der Patienten das dann auch tolerieren oder gut finden?
Weit über 90 oder 95%. Okay. Und dann gibt es tatsächlich auch darüber hinaus inhaltlich positives Feedback. Also das ist dann natürlich etwas individueller und vielseitiger. Aber wir hören oft, dass Psychotherapeuten uns dann erzählen, ja, die Patienten haben mir gesagt, es gibt jetzt endlich mehr Augenkontakt in der Therapie, weil sie vorher hinterm Klemmbrett waren. Mhm. Oder die merken, dass es da eine spürbare Arbeitserleichterung auf Seiten ihres Therapeuten, ihrer Therapeutin gab. Teilweise wird es dann eben auch genutzt, wie vorhin erwähnt, dass man gemeinsam sich diese Notiz am Ende anschaut, um nochmal das Besprochene zu verdauen. Mhm. Teilweise werden auch, man kann VIA auch etwas personalisieren auf den als Therapeutin auf die eigene Therapie und Schreibweise. Und da werden auch eigene Vorlagen erstellt, die man den Patientinnen mitgeben kann. Das heißt, auch so wird VIA dann als Vorteil für die Patientinnen genutzt.
Wenn du so auf Entwicklungen blickst, die auch jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres so den Leuten, die jetzt im KI-Bereich sehr, sehr umtriebig sind. Ich vermute mal, du bist da auch sehr sozusagen, guckst, was gerade so passiert. Dann sieht man ja, dass eigentlich sozusagen diese exponentiellen Entwicklungen der Verbesserung der Modelle nach wie vor zutreffen. Also wir sehen, dass die Fähigkeiten der Modelle auf dieser Linie sich weiterentwickeln, immer mächtiger werden. Jetzt gibt es diese Idee der Bitter Lesson sozusagen, dass sozusagen vieles dessen, was wir aufwendig tun, um ein schlechteres Modell so hinzubekommen, dass es irgendwie eine spezielle Aufgabe gut löst, obsolet und veraltet wird, sobald eigentlich das nächste große Modell da ist, was das kann eigentlich alles. Und ich persönlich habe das oft gemerkt, so wenn ein neues Modell rauskam, Opus 4.6 oder GPT 5.3 oder 5.4 ist jetzt ja sogar draußen, dass man schon manchmal denkt, boah, ich habe irgendwie, weiß nicht, Prompt Engineering damals gemacht, das brauche ich alles gar nicht mehr. Wenn du sowas dir anschaust, und ihr seid ja jetzt schon, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, ein AI, Vertical AI Startup, ne? Also ein sozusagen eine bestimmte Branche versucht zu besetzen. Hast du manchmal Angst, dass irgendwie da so ein Modell kommt, was auf einmal quasi das, was ihr macht, einfach auch kann und noch tausendmal besser? Oder glaubst du, das passiert nicht?
Also ich glaube schon richtig, sich die Frage zu stellen, macht man jetzt ein bisschen Prompt Engineering um ein Modell und hat dann eigentlich ein sehr ähnliches Interface und dann wirklich wenig Mode im nächsten oder im übernächsten Modell-Update oder Lebenszyklus von den neuen, besseren, größeren Modellen. Das ist schon richtig, dass man sich die Frage stellt und da in die Zukunft guckt und nicht nur das hier und jetzt optimiert, sondern auch guckt, was wird in ein, zwei Jahren möglich sein und was wird es dann für ein Produkt brauchen.
Ja.
Gleichzeitig, also die Fragestellung ist richtig. Gleichzeitig sind die Anforderungen in der Psychotherapie schon sehr speziell. Also es ist eben, was es da braucht, sind einerseits natürlich Informationssicherheit und Datenschutz, die jetzt erstmal unabhängig von den Kompetenzen des Modells sind. Das ist einer der größten Arbeitsblöcke bei VIA. Also die höchste Priorität hat natürlich immer die Informationssicherheit und der Datenschutz. Das ist der zentrale Fokus der Arbeit. Und darum wird um den Kern, das als Kern, Informationssicherheit, Datenschutz, wird VIA als Anwendung entwickelt. Und das ist, würde ich sagen, ganz unabhängig von den Modellkompetenzen. Also ob das Modell jetzt stärker oder schwächer ist in ein, zwei Jahren, macht keinen Unterschied. Die Informationssicherheit muss trotzdem gegeben sein. Absolut. Und das ist nicht so schnell reproduzierbar für Unternehmen, die für die großen Modellanbieter.
Ja.
Andererseits ist der Arbeitsfluss auch in der Psychotherapie ein sehr spezieller.
Ja.
Also aufzeichnen, transkribieren, zusammenfassen, daraus Berichte erstellen und weitere Funktionalitäten in einem Patientenprofil für die Sitzungsvorbereitung und Nachbereitung. Das ist als Anwendung vom Arbeitsfluss. Wir fokussieren uns speziell auf die Psychotherapie und schneiden es genau auf deren Bedürfnisse zu. Und dann sieht das Produkt am Ende sehr anders aus als das, was ein ChatGPT oder Claude oder ein anderes Modell als Produkt entwickeln möchte für die Masse.
Ja, vielleicht auch unabhängig von den Capabilities, was würdest du denn quasi einem Psychotherapeuten sagen, der denkt, er könnte jetzt einfach mal ChatGPT nutzen für die Arbeit in der Praxis?
Das machen sehr viele, ja. Mhm. Deshalb freuen sich dann auch viele, wenn sie dann von VIA hören, dass sie sagen, oh, jetzt kann ich endlich das, was ich eh schon heimlich mache mit ChatGPT,
Shadow AI nennt
man. Wieso das heimlich?
Ja.
Na, heimlich, weil es nicht erlaubt ist. Also man darf in Deutschland, da gibt es ein Gesetz zu, natürlich, klar, gibt es eine Regulatorik. Man darf Gesundheitsdaten nicht verarbeiten in einer Cloud-Software, wenn der nicht gewisse Sicherheitszertifikate hat, die wir haben, die die meisten anderen Anbieter nicht haben. Das heißt, einmal die Informationssicherheit muss staatlich zertifiziert sein. Nach der deutschen Bundesbehörde, nach dem Standard, den es da gibt, muss es zertifiziert sein. Das haben wir, das hat ChatGPT nicht und die meisten anderen KI-Anbieter auch nicht. Und dann natürlich gibt es natürlich noch weitere rechtliche Bedingungen. Also wenn man da Patienten dann verarbeitet, müssen in der Regel die Patienten informiert sein und eingewilligt haben. Zumindest wenn es dann darum geht, auch die Stimme aufzuzeichnen. Und da ist natürlich dann ein Graubereich, wenn man jetzt anonyme Daten eingibt in ChatGPT zum Beispiel, um sich bei einer Formulierung für den Bericht helfen zu lassen oder bei einer Formulierung für ein Sitzungsprotokoll helfen zu lassen, ist es natürlich jetzt nicht ein klarer Verstoß, sondern das ist eine Grauzone.
Ja.
Trotzdem ist das nicht gern gesehen. Oder es kann auch ganz klar legal sein, wenn es wirklich sehr anonym ist. Trotzdem ist es ungern gesehen jetzt in der Klinik, wenn da jemand mit ChatGPT rumhantiert. Deshalb ein bisschen heimlich und dann freuen die sich natürlich, dass es jetzt alle Sicherheitszertifikate, alle rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt. Jetzt können wir ganz offiziell KI nutzen, mittels VIA. Die Patienten sind darüber auch informiert und haben eingewilligt. Grünes Licht an allen Ecken und Enden. Ist natürlich dann schöner in der Anwendung.
Ja. Wie ist es für dich persönlich? Also ich weiß jetzt nicht, ob du ChatGPT für sozusagen psychotherapeutische Zwecke schon mal benutzt hast, aber sicherlich für, sagen, persönliche Fragen. Wie geht's dir da selbst als Nutzer von ChatGPT bezogen auf diese Sicherheit deiner Daten? Hast du manchmal da, also Nutzt du überhaupt ChatGPT? Und wenn ja, was denkst du da als sozusagen einfach als Privatperson auch drüber?
Also nicht als Psychotherapeuten. Ich denke, das merkt man auch relativ schnell, dieses Thema, das habe ich jetzt mehrfach schon gesagt, aber
ja.
Ich finde, es ist sehr präsent, ist diese Schmeichelei. Also man, wenn meine Lebenspartnerin und ich jetzt eine Auseinandersetzung hätten und wir sprechen da beide mit ChatGPT drüber, würde ChatGPT uns beiden jeweils recht geben und so logisch nachvollziehbar, dass wir eigentlich danach mit einem Handy in der Hand aufeinander zugehen und sagen, hier, lies dir das mal durch, dann verstehst du endlich meine Perspektive, weil das so gut argumentiert, warum ich recht habe und andersherum auch, das merkt man immer sehr schnell und da bin ich dann relativ schnell frustriert, merke, okay, merke rechtzeitig, das hilft jetzt nicht wirklich. Deshalb breche ich da dann meistens ab nutze es für diese Zwecke nicht, ja.
Ja, ja, spannend. Vielleicht muss man das so zu dritt nutzen, oder?
Tatsächlich, also das ist jetzt vielleicht ein etwas anderes Thema, aber tatsächlich haben wir einen Nutzer von Via, ein Psychotherapeut, hat neulich einen Vortrag gehalten, der ist, ich glaube, Professor oder Dozent an einer Universität für Psychotherapie in Berlin und hat da einen Vortrag gehalten über KI in der Psychotherapie, nutzt eben auch Via und hatte da einen ganz spannenden Anwendungsfall erzählt, wie er Via nutzt auch. Und zwar gibt es einen Sitzungsprotokolltypen in Via, der einen Titel erstellt, also einfach in 2, 3, 4, 5 Wörtern ganz High-Level zusammengefasst, was war das Thema der Sitzung, was ist der Titel dieser Stunde. Und dann geht er am Ende nach der Stunde mit dem Patienten gemeinsam an Via, lässt die Zusammenfassung der Stunde generieren, schaut sich das an und stellt sich dann mit dem Patienten zusammen auf die eine Seite und sagt, hier, jetzt schauen wir uns das an, was die KI sagen würde zu dieser Stunde, macht sozusagen bondet da an so einem Bonding-Moment mit dem Patienten und sagt hier, Mensch versus KI, das ist das, was die KI sagt und was würden Sie denn für einen Titel der Stunde geben? Mhm. Und also nutzt das noch als Tool in der Therapie selber.
Ja, spannend. Vielleicht lass uns noch mal ein bisschen auch über die Zukunft auch der Branche sprechen. Also du hast ja erzählt, deine Lebenspartnerin ist auch Psychotherapeutin. Ihr habt jetzt dieses Produkt in den Markt gebracht. Man sieht gleichzeitig, wie schnell sich die künstliche Intelligenz, die Technologie weiterentwickelt. Was sind vielleicht auch so deine Hoffnungen, aber vielleicht auch deine Befürchtungen, was in den nächsten Jahren passiert? Also wie KI dann tatsächlich auch dieses Berufsfeld verändern wird?
Also ich denke, das Wichtigste, dass damit der Einsatz von also unser Ansatz für wir haben uns, als wir gestartet sind, tatsächlich die Frage gestellt. Ja, wir kamen aus dem Bereich, also wir kannten den Markt der Psychotherapie, wir kannten und die Probleme der Psychotherapeutinnen, wir kannten die Technik und haben uns die Frage gestellt, wie sieht die Zukunft aus von KI in der Psychotherapie und haben da eigentlich zwei zentrale Prämissen. Einerseits braucht es natürlich ein sehr strenges Datenschutzkonzept, das speziell für die Psychotherapie konzipiert sein muss. Das muss natürlich auch strenger sein als in anderen medizinischen Branchen. Das ist ganz wichtig, anders kann das eigentlich nicht funktionieren aus unserer Sicht. Und das Zweite ist, dass wir denken, dass KI als untergeordnete Assistenz am besten funktioniert. Also ein Assistent für jeden Psychotherapeuten, der den aber auch untergeordnet ist. Das heißt, es muss immer noch überprüft werden. Und ich glaube, das ist erstmal jetzt die Zukunft für die Psychotherapie und das hat unglaublich viele Chancen, weil die Psychotherapeuten entlastet werden können in ihrer Arbeit, dadurch den Fokus mehr auf die Behandlung legen können, mehr Behandlungsplätze teilweise anbieten können.
Ja.
Und dann wird es spannend sein zu sehen, was für Rückkopplungseffekte das auch haben wird. Also die Arbeit der Psychotherapeuten, zumindest im Bereich der Dokumentation, entwickelt sich dann vom Protokollanten hin zum Manager des Protokollanten oder Supervisor des Protokolls, also eher zu Qualitätskontrolle als das Schreiben selbst.
Ja, also meine Hoffnung wäre natürlich, und ich vermute, du wirst sie teilen, dass Psychotherapeuten dadurch einfach entlastet werden, ja, also durch Software wie die ihr bereitstellt, dass sie mehr Zeit haben, dass wir vielleicht auch mehr Plätze anbieten können, weil wir haben einen Mangel sozusagen Psychotherapeutinnen in Deutschland. Das wäre vielleicht sozusagen so ein erster unmittelbarer positiver Effekt ja auch, ne? Oder?
Sicher,
ja. Ja. Dann vielleicht noch eine zweite Frage. Also wenn ich mir gerade angucke, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändert, dann ist sozusagen viel Guessing gerade dabei. Also es ist sozusagen wirklich schwer zu sagen, was ist gerade wirklich die Realität. Wir sehen zum Teil auch verschiedene Analysen, die zeigen, dass mit dem Eintritt von künstlicher Intelligenz bestimmte Berufsfelder schrumpfen, aber man weiß auch nicht genau, ist es jetzt Korrelation oder Kausalität. Ich glaube, es ist noch nicht sozusagen 100% geklärt. Gleichzeitig sehen wir, dass in den Bereichen, wo die KI sehr weit vorne ist und sozusagen sehr weit entwickelt wird, vor allen Dingen im Bereich der Softwareentwicklung, dass die großen Labs, also der CEO von Anthropic beispielsweise sagt sozusagen, Software Engineering, das ist in den nächsten 1-2 Jahren end-to-end wahrscheinlich 90-100% gelöst. Ja, und man sich jetzt schon die Frage stellt als Softwareentwickler, was bedeutet das denn eigentlich? Ne? Werde ich als Arbeitskraft noch gebraucht? Wird das komplett automatisiert? Verändert sich vielleicht aber mein Berufsbild einfach sehr, sehr stark und ich überwache am Ende Agenten, die sozusagen nur noch für mich Software entwickeln. Und vielleicht können wir mal versuchen, das zu übertragen im Bereich der Psychotherapie. Also glaubst du, dass es da vielleicht ähnliche Tendenzen gibt? Also wir sehen jetzt ChatGPT alleine, das ist gefährlich, das sollte man so für therapeutische Zwecke wahrscheinlich nicht nutzen. Ihr helft jetzt den Psychotherapeuten bei der Arbeit, effizienter zu werden. Aber wie sieht denn quasi, also wie, wenn man diese beiden Stränge weiterdenkt, wie sieht denn eigentlich oder wie könnte vielleicht die Zukunft der Psychotherapie auch aussehen? Also KI wird wahrscheinlich da auch noch stärker reingehen, oder?
Ja, ich glaube, das ist, kann man als Metapher ganz gut übertragen. Einerseits ist es natürlich auch spannend, dass Anthropic weiterhin Stellenausschreibungen hat für Softwareentwickler, auch immer mehr mit immer steigenden Gehältern. Also ja. Zumindest ist das auch noch ein Datenpunkt, den ich da sehe. Und gleichzeitig verändert sich das aber eben wie die Rolle des Menschen. Und ich würde sagen, man kann sagen, zumindest in gewissen Tätigkeiten geht die Rolle dann eher vom Sachbearbeiter zum Supervisor. Also so wenn man in einem klassischen Konzern in einer Ebene aufsteigt und dann nicht mehr in der untersten Stufe in Anführungszeichen die Tätigkeit selber durchführt, sondern dann ein Team supervisiert. Und in der Psychotherapie ist es nochmal ganz anders, weil dieser zentrale Wirkfaktor die therapeutische Allianz ist. Und die möchten wir ja nicht von einem KI-Agenten übernehmen lassen, weil damit würden wir sie wahrscheinlich erstmal ganz neu aufbauen müssen. Das ist aus unserer Sicht eben der falsche Weg, aber es gibt andere Tätigkeitsbereiche, wie eben das Schreiben von Sitzungsprotokollen, das Schreiben von Berichten, als zwei simple Tätigkeitsbereiche, wo der Weg ähnlich ist, dass der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin von der Protokollantin, von der Berichtsschreiberin zur Supervisorin geht, also nicht jedes einzelne Wort selber verfasst, sondern mit einem kritischen Blick dann das Ergebnis überprüft und an den wichtigen Stellen nachbessert.
Also glaubst du, das Gespräch, das psychotherapeutische Gespräch, das wird nach wie vor von Menschen geführt?
Ja, das ist unsere ganz feste Überzeugung, ja.
Ja, auch in 5 Jahren?
Auch in 5 Jahren, ja.
Okay.
Und hoffentlich eben noch ist das ein größerer Teil des Berufs des Psychotherapeuten, der Psychotherapeutin, das Gespräch selber führen und die anderen Tätigkeitsbereiche alles, was da noch dazugehört, das wird eben von einer KI-Assistenz, von einer untergeordneten KI-Assistenz durchgeführt und eine Qualitätskontrolle, also supervidiert von den Psychotherapeutinnen.
Da muss ich dann aber dann noch einmal quasi nochmal nachhaken. Weil was ich auch schon beobachte in der Medizin, jetzt nicht in der Psychotherapie, aber in der medizinischen Diagnostik zum Beispiel, ist, dass zumindest es eine Reihe von Berichten gibt. Also es gibt einerseits anekdotische Evidenz, dass Menschen berichten, ihre individuellen Leiden wurden sozusagen von der KI richtig diagnostiziert, obwohl der Hausarzt sozusagen einfach überhaupt nicht geholfen hat. Ja, wir haben ja auch das Problem, Hausärzte sind extrem überlastet, haben wenig Zeit. Oft können wir gar nicht so lange ins Gespräch gehen. Und da sehen wir, dass tatsächlich dann zumindest anekdotisch KI ja, einen medizinischen Rat geben kann, den hätte die Person nie bekommen, hätte sie nicht an dieser Stelle KI genutzt. Es ist die Frage, ist KI sozusagen besser als der Arzt? Das wollen wir jetzt nicht dahinstellen, aber sozusagen, da hat es geholfen. Und vielleicht noch einen zweiten Punkt. Wir sehen es ja auch in dem bildgebenden Verfahren in der Medizin, dass zum Teil auch die im Bereich der Radiologie oder ähnlichen, also sozusagen die Diagnostik von bestimmten Bildern sozusagen mit Hilfe der KI besser wird. Ja, also wir sehen auf der einen Seite im Medizinbereich, wir werden durch KI besser. Wieder Transfer zur Psychotherapie. Kann nicht dann auch KI uns helfen, besser zu werden? Also kann ich nicht vielleicht auch als Therapeut besser werden, weil ich vielleicht ja den Patienten nochmal in 5 verschiedenen Perspektiven sehen kann oder weil ich nochmal darauf aufmerksam gemacht werde, dass ich vielleicht was übersehen habe etc. Also kann das nicht auch so ein Szenario sein von irgendwie so einer Diagnostik oder ähnlichem, so Co-Therapie?
Co-Pilot, ja. Das gehört zu dem Thema untergeordnete Assistenz dazu. Okay, also wir als Assistenz primär unterstützt sie bei der Schreibarbeit.
Ja.
Dann haben wir die Sitzungsprotokolle, haben ein Patientenprofil mit einem Überblick über den Patientenfall, über den Therapieverlauf. Und dann gibt es natürlich einzelne Tätigkeitsbereiche. Also im Zentrum steht erstmal die therapeutische Allianz, das Therapiegespräch. Das wird nach wie vor von Menschen durchgeführt.
Ja.
In der Sitzungsvorbereitung, in der Sitzungsnachbereitung. Vielleicht auch irgendwann, was Hausaufgaben angeht oder da die Kommunikation, was vorher eine Anamnese angeht. Also alles rund um das Therapiegespräch selber. Da kann wir dann sehr gut assistieren, weil es natürlich auch Transkripte als Basis dann einmal nutzen kann und kann dann eben unterstützen bei perspektivisch, ja, kann es unterstützen. Es kann Hinweise geben zu Informationen, die in der Vergangenheit mal genannt wurden, die der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin gerade nicht auf dem Schirm hat. Das heißt, es kann bei unterstützen bei der Diagnostik perspektivisch, es kann unterstützen bei einer Behandlungsplanung perspektivisch, bei einer Anamnese.
Ja.
Es kann Informationen so aufbereiten, dass sie deutlich leichter verdaulich sind und man als Therapeutin einen schnellen Überblick über den Patientenfall hat im Verhältnis zu einer Papierakte zum Beispiel oder einer klassischen digitalen Patientenakte, die man sonst hat, in der alles chronologisch sortiert ist, kann man hier nach den wichtigsten Informationen priorisieren und die anzeigen. Das heißt, das gehört da alles dazu, zu dieser untergeordneten Assistenz. Aber es ist eben wichtig, dass die redaktionelle Hoheit, die redaktionelle Verantwortung bei den Psychotherapeuten selber bleibt und dass die Informationen, die KI nennt, überprüfbar und nachvollziehbar sind. Da bauen wir dann kleine Funktionalitäten ein, wie zum Beispiel, dass in einem Sitzungsprotokoll wir für wichtige Informationen einen Beleg nennt aus dem Transkript. Das heißt, es verweist dann auf die Aussagen aus dem Transkript. Es nennt hier, wurde dieses Störungsmodell besprochen, das sind die wichtigsten Variablen des Störungsmodells. Das steht dann nicht einfach so und muss akzeptiert werden oder korrigiert werden, sondern wir nennt dann Zitate, so wie man es auch von einzelnen Chatbots kennt. Perplexity hat das mal pioniert wahrscheinlich, dass es einfach die Zitate nennt. Also dann kleine Fußnoten. Wenn man darauf klickt, verweist es dann auf die Aussagen aus dem Rohtranskript, wo wir diese Informationen hernimmt. Das heißt, es soll möglichst überprüfbar, transparent und nachvollziehbar sein, wie wir auf welche Informationen kommt, damit das dann eben als noch leicht überprüfbar und korrigierbar ist. Ja.
Leon, ich finde es super spannend, was du mir heute erzählt hast und auch euer Unternehmen ist, glaube ich, ein total toller Gewinn und ich bin immer wieder begeistert davon, wenn junge Gründer halt versuchen, wirklich Probleme, die wir auch in der Gesellschaft haben, zu lösen und KI für gute Zwecke einzusetzen. Deswegen schon mal vielen Dank dafür. Ich will vielleicht abschließend noch mit einer letzten Frage, was wir oder was du auch HörerInnen mitgeben möchtest, die vielleicht gerade auf einen Therapieplatz warten und in der Zwischenzeit überlegen, ob sie nicht jetzt mal einen Chatbot fragen sollen oder nicht. Was würdest du denen vielleicht mitgeben?
Also ganz abraten davon würde ich jetzt nicht, wenn man sich im Hinterkopf behält, dass die Antworten schnell mal in eine Schmeichelei gehen. Also das ist ja oftmals dann auch eine Frage, wie wie, was stellt man für eine Anfrage an den Chatbot? Das beeinflusst auch, also was ist der Prompt? Das beeinflusst die Antwort. Aber das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Wenn man da recherchiert, dann kann es natürlich auch hilfreiche Antworten geben. Aber dann für eine psychotherapeutische Behandlung würde ich stark eine klassische Psychotherapie empfehlen.
Okay, also in sozusagen wohl dosierten kleinen Bereichen kann man es nutzen, eben immer, wenn man im Hinterkopf behält, dass man eben hier mit einer KI interagiert, die wahrscheinlich nicht die gleichen Intentionen hat wie ein Psychotherapeut, der einem hilft. Leon, vielen Dank. Schön, dass du da warst. War ein tolles Gespräch.
Dankeschön.
Feeling under the weather? You can Teladoc that. Actually, for almost everything health-related, checkups, check-ins, and everything in between, you can Teladoc that. For your physical health or for your mental health, you can Teladoc all that. We've got doctors, therapists, specialists, and coaches all available by web or app. Get started today at TeladocHealth.com. That's TeladocHealth.com.